Und herzlich willkommen zur 275. Ausgabe unseres Podcasts. Ja, mit dabei natürlich Thomas. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Hallihallo, genau. Ja, heute geht's wieder mit SG1. Schwenken wir langsam Richtung Zielgerade ein. Und ja, wurden beschenkt mit der Episode, die wie im Original heißt.
Bad Guys.
Man hat es im Deutschen die Geiselnahme genannt. Und ja, genau, zu den Machern sozusagen. Also was heißt sozusagen, aber also sind ja die Macher. Martin Gero hat Handlung und Drehbuch geschrieben und Ben Browder hat auch in der Handlung mitgewirkt. Genau, das war nämlich, Brad White hatte irgendwie auch mal so eine Grundidee gehabt, dass auf einem fremden Planeten irgendwie Besuchergruppen im Rahmen eines oder einer Museumstour da so ein antikes Artefakt finden, Stargate, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das würde dann plötzlich losgehen und der Vortex schießt raus und dann sieht man da SG1 und eine schockierte Menge und Ben Browder hat da auch Ideen dazu geliefert und dann hat Martin Gero das Skript dazu geschrieben, genau.
Ja, so eine ähnliche Folge gab es da auch bei Star Trek mit dem Doktor, der doch dann irgendwann in der Zukunft in einem Museum, glaube ich.
Ach so. Ich überlege gerade. Ja, du hast. War das bei. Nee, war es bei Void? Nee, bei.
War es nicht bei Voyager?
Oh, aber gut.
Es muss ja der Doktor gewesen sein, ne? Weil ansonsten.
Ja, gut, wo ja, soll
irgendjemand
ja
herkommen? Hunderte.
Also, ich meine, ich hätte jetzt im Kopf. Ich merke mal halt die Episodentitel, so eine Voyager-Episode, wo irgendwie der Doktor dann. Genau, wo sie dann. Und dann praktisch schon in der Zukunft sind und über die Voyager so ein bisschen erzählen, aber irgendwie merkt der Doktor auch nicht, ja, das ist. Ihr gebt die Geschichte irgendwie falsch wieder. Aber, ne, vielleicht ist es genau, auch eine andere Episode. Schreibt uns. Weil es gibt ja so viele Episoden, deshalb kann man sich da, finde ich, auch mal leicht vertun. Aber im Hinterkopf habe ich auch, dass diese Episode existiert. Genau. Genau, das haben wir. Quote 0,9%, 9 Millionen, meine ich, und 7,3% sind halt so rum. Was ich interessant finde, dass irgendwie habe ich den Fakt gelesen, dass es, diesmal haben wir auch ein österreichisches Episoden-Release-Datum, aber wir kommen erstmal zum Original-Release, der gefühlt die letzten Monate immer in Kanada oder Großbritannien war. Jetzt ist es auch so, 13. Februar 2007 auf Sky One in Großbritannien und danach kam es eben am 17. Mai 2007 auf Sky in den Kanada. Dann 18. Mai 2007 Sci-Fi Channel USA und 19. September 2007 RTL 2 bei uns. 3. Februar 2009 AXN Japan und genau, österreichische Premiere schiebe ich zwischendurch, habe eine andere Quelle, ist gewesen am 6.8.2007 auf ATV. Weiß jetzt natürlich auch nicht, ob der Sender, ob es das noch so gibt oder so, aber
ich habe übrigens schnell nachgeguckt. Die Folge heißt Der Zeitzeuge, Staffel 4, 23. Und der Doktor wird nach 700 Jahren reaktiviert. Die Voyager hat sich wohl in irgendeinen Krieg eingemischt. Und 700 Jahre nach diesem Krieg zwischen diesen beiden Völkern wird er reaktiviert. Und die Leute haben dann irgendwie, ja, aus Schnipseln halt diese Story, was damals passiert ist, nachempfunden. Was natürlich aber irgendwie völlig falsch ist.
Ja. Sehr gut, da haben wir uns ja richtig erinnert und nicht irgendwie das uns ausgedacht. Genau.
Aber zu dieser Folge noch ein Fun Fact. Hier während der Dreharbeiten zu dieser Folge kam raus, dass SG1 mit dieser Staffel endet. Das wurde dem Cast damals dann mitgeteilt.
Das hätte ich jetzt auch noch von hinten rausgeholt, also später dann.
Ansonsten hast du zu dieser Episode noch, es taucht Carter mal nicht auf, liegt ja daran, dass er in SGA zu der Zeit gedreht hat.
Genau, hatte ich gelesen, es, also die einzige Folge in Staffel 10, wo sie nicht auftaucht. Genau. Ansonsten müsste das jetzt, glaube ich, gewesen sein. Ja, dann können wir auch gerne loslegen. Wo geht's denn heute los?
Diesmal nicht in einem Korridor, sondern im heimischen Briefingraum. Wir sehen da SG1 und Landry ohne Carter natürlich, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und Daniel geht nochmal auf dieses Clava-Teresa. Also es kommt natürlich ein Previously On, damit man sich erinnert, was dieser antiker Schatz ist. Aber er berichtet dann über den Clava Tessara Infinitas, ne, the key to infinite treasure. Ne, und ja, Mitchell macht direkt den Einwurf, ey, du weißt schon, dass ne, das letzte Mal, als wir so einen antiker Krams da irgendwie gefunden haben, haben wir dann die Uri auf uns aufmerksam gemacht, ob das nicht unbedingt die beste Course of Action ist. Und ja, aber Daniel, wir wollen aber nicht, dass andere Leute das finden. Und Tiag weiß aber auch aus der Vergangenheit heraus, dass Daniel glaubte, dass das irgendwie ein Witz ist, keine Ahnung was, eine Fake News oder hast du nicht gesehen. Aber Daniel hat eine Neuigkeit, er hat sich die Unterlagen angeguckt, die Athena dazu gesammelt hat und hat sich davon überzeugen lassen und ne, Referenzen gemacht, unsere Kartusche. Und er hat sogar jetzt eine Gate-Adresse. Und ja, ne? Ja, sagt Daniel, ja, ne, ob das jetzt wirklich die Location des Schatzes ist, weiß er nicht. Aber man hätte einen Map durchgeschickt und die Bilder, die das Ding geliefert hätte, wären wohl sehr, sehr interessant. Und verteilt so ein paar Bilder und ja, hier Hieroglyphen aus verschiedenen Dynastien. Und ja, irgendwie so auf den ersten Blick macht das überhaupt keinen Sinn. Und war da direkt aufgeregt, ach, das ist bestimmt ein Code und ja, ne, will sich die Bilder grapschen, aber dann kriegt Landry die ausgehändigt. Und dieser guckt dann da drauf und sagt dann auch, scheint ja ein lohnenswertes Deal zu sein. Und man wird nochmal nachgehakt, ob man nicht auf Carter warten sollte. Und ne, Landry sagt, nein, die ist immer noch unterwegs beim Präsidenten und brieft ihn über diese alternative Realität, wo das Stargate-Programm öffentlich gemacht worden ist. Und ja, ne, es dauert länger wohl als gedacht und ja, und Landry vermutet, dass es eher daran liegt, dass Hayes irgendwie ein Problem damit hätte, dass in der alternativen Realität er kein Präsident gewesen ist. Wir erinnern uns, da war es Landry. Ja, wir sehen den Wormhole Travel und dann kommen wir auf diesem Planeten an, P4M328 und ja, es ist dunkel. Man macht dann erst das Licht an, also die Taschenlampen an und guckt sich dann mal um. Daniel zückt direkt seine Kamera und will hier irgendwie Aufnahmen der ganzen Glyphen machen. Und Mitchell dann irgendwie an Wala hier, komm, unterstütz mal hier Ansel Adams. Wir werden uns mal hier noch ein bisschen umsehen. Und ja, Wala hat natürlich wieder mal keine Ahnung, worum es geht. Ich hätte es auch nicht gewusst, wer das denn sein sollte, aber Daniel erklärt es ihr. Das ist ein Fotograf, der irgendwie schwarz-weiße Aufnahmen des Yosemite Valleys macht. Und Wala, obwohl Mitchell schon irgendwie sich losgemacht hat, so von mir, ah, das ist aber witzig, haha. Mitchell und Tiag folgen wir mit der Kamera, die sind mittlerweile in einem Gang gelandet. Ne? Und da sind haufenweise Artefakte aufgebahrt. Sieht aber eher aus wie so ein ja, modernes Ding, so ein typischer Korridor. Und Mitchell hat sie hier ist irgendwie Zeitmaschine, hast du nicht gesehen. Hier bei den Artefakten habe ich wusste die IMDb, da gibt es haufenweise Zeug, was man so schon mal in der Stargate-Lore gesehen hat. Ne, wir sehen Ra's Kopfschmuck, den Helm einer Horus-Wache, Anzüge von Serpent Guards, ne, Setesh-Figurine. Ja, ne, weist wohl darauf hin, dass hier wohl verschiedene Leute ne, da mal geherrscht haben. Ra, Apophis, Setesh, ne, in der Vergangenheit irgendwann mal. Man geht dort weiter und ja, ne, Mitchell schaut auf so ein Podest, wo dann irgendwie so eine Plakette angebracht ist. Und beide können mit der Sprache nichts anfangen. Mitchell sagt, ja, okay, wir sind auf jeden Fall in keiner Pyramide, wir sind wohl in einem Museum. Und ja, Teal'c wird aufmerksam und man sagt, hey, hier...
quasi nachts was, im Museum jetzt.
Ja, ja. Hörst du irgendwie Musik? Und Teal'c, ne, Mitchell bestätigt das. Und ja, ne, so, man hört im Hintergrund wirklich irgendwie was Musikartiges. Und dann sehen wir in der Main Hall des Museums ja scheinbar eine Party. Ne, gibt Cocktails und hast du nicht gesehen. Leute, die gut angezogen sind, ein paar Leute mit Uniformen, es gibt Musik und wir sehen ein Pärchen, was sich erstmal von dannen macht. Da komme ich gleich noch zu, wer das ist. Ja, Mitchell und Teal'c stehen hinter einer Säule und spinksen da mal rum. Und ja, es geht zurück in diesen Gate Room und ja, Daniel macht da Fotos und Mitchell aber dann auch direkt hier, komm, einpacken und ja, hier, was ist denn los? Und wir haben noch nicht mal angefangen. Das ist kein Tomb, das ist ein Museum, sagt Mitchell. Und meint Daniel, ja, okay, das erklärt, warum die ganzen Hieroglyphen hier total durcheinander sind. Und außerdem sagt Mitchell, nebendran ist eine richtig dicke Party. Und war da, oh, was für eine Party. Und ja, ne, keine Ahnung. Während Mitchell sich dann Richtung DHD aufmacht, fotografiert Vala ihn dann ein bisschen. Wir sehen das DHD auch von nahem und hier hat sich ein Fehlerchen angeschnitten. Also das Ding sieht eh ein bisschen anders aus, als wir das so kennen. Also die Farben sind irgendwie völlig anders. Und wir sehen hier auch, dass das irdische Symbol drauf ist, aber wir haben in der Storyline schon gehört, dass das immer dieselben 38 Symbole sind und das irdische Symbol ist nur auf der Erde drauf als Ausgangspunkt. Wobei ich das immer noch ein bisschen merkwürdig finde, dass es immer noch dieselben Symbole sind, weil je nachdem, wo du dich in der Galaxis befindest, müssten die Symbole ja andersrum sein, weil wenn du jetzt, was ich was, keine Ahnung was, Symbole hast, die hinten links sind von der Erde aus gesehen, bräuchtest du ja aber auch Symbole, die von dort aus hinten rechts, also vorne rechts Richtung Erde weisen oder irgendwie sowas. Also ja, whatsoever. Wir sehen hier auf jeden Fall noch ein irdisches Symbol. Vielleicht ist das, vielleicht ist das dritte Stargate. Hat Ra von der Erde mitgebracht.
Ja, in diesem Museum kann ich noch sagen, da, wenn ihr es gesehen habt oder Bilder seht, dann gibt es so kugelförmige Lampen und die wurden auch wohl in Star Trek TNG eingesetzt.
Ja. Ui, wie viele Lampen sind das?
Genau.
Lichter, ja. Ja. Mitchell auf jeden Fall ablehnt dann gegenüber Vala und sagt, ja, hier, wir sind nicht zu der Party eingeladen, ne? First Contact, ne, das machen wir anders durch eine Map und hast du nicht gesehen. Das wäre das Basisprotokoll. Und ja, dann haut er ihr auf die Finger, weil sie immer noch am Fotografieren ist. Und wir sind ja schon mal da, ne? So auf dem Weg, wir könnten da einfach hinmarschieren und einfach so tun, als wären wir keine Aliens. Wobei Mitchell jetzt nicht unbedingt gesagt hat, dass da Menschen sind. Ne? Also er hat gesagt, daneben dran ist eine Party. Es könnten ja auch andere, also Aliens sein. Keine Ahnung was.
Eine Unas-Party oder so. Genau, ne? Eine Unas-Party im Museum ist nicht wahrscheinlich, aber kann passieren.
Ja, auf jeden Fall Mitchell nochmal clear out und ja, Mitchell fängt dann an, auf dem DHD rumzudrücken, aber es passiert irgendwie nichts. Und dann guckt er sich das nochmal genau an und nimmt sogar eine von diesen Glyphen ab. Und das ist Plastik, ne, zeigt das Daniel. Und geht er ums DHD rum und hebt das irgendwie mal an. Ist wohl also wirklich nur ein Prop, also nicht schwer, weil er kann es umkippen. Und die ganzen DHD-Teils fallen dann auch davon runter. Ja, und ist wohl nicht so sonderlich tolle Nachrichten. Damit endet der Teaser, wir sehen die Opening Credits und danach sehen wir, wie das Team um das falsche DHD drum stand und aber wenn sie doch das Gate gefunden haben, dann müssten sie doch auch hier ein DHD und Daniel dann aber auch, also wir haben doch auf der Erde auch keins gefunden. Auf jeden Fall müssen sie doch irgendwo die, ja, keine Ahnung, Pläne haben, weil das sei ja auf jeden Fall schon, sagt er, also Mitchell, ne, das sah auf jeden Fall ja schon sehr überzeugend aus, das Könnte also sein, dass hier noch eins rumliegt. Und ja, Daniel ist da etwas skeptischer. Er sagt dann auch hier so, ja, sie könnten auch irgendwelche Bilder davon gefunden haben. Auf jeden Fall sind wir jetzt irgendwie hier erstmal gefangen. Und ja, Wala meinte, das sind wir doch überhaupt nicht. Und alle gucken sie an. Ja, hier, ne, wenn wir hier den Check-in verpassen, dann wird sich General Landry doch hier durchwählen und dann könnte er doch einen Naquada-Generator durchschicken und einen Laptop mit einem Dialing-Programm. Und that's that. Wobei ich mich frage, was willst du denn mit einem Dialing-Programm? Also, ich weiß nicht, auf der Erde haben die das Ding ja irgendwie verdrahtet, sodass sie einen Dialing-Computer benutzen können.
Wir haben es selber gebaut.
Da müsste man das dann erstmal irgendwie zusammenbauen, wie auch immer das. Und vor allem wird das irdische Gate ja auch noch bewegt. Also da ist ja irgendwie Mechanik hinter, damit man es denn drehen kann. Also schwierig. Nicht so ganz einfach. Ja, wusste ich, ne? Also ich meinte ja auch, bis dahin sind wir dann hier gefangen. Ja, aber das hast du nicht gesagt. Also hier schaltet man sich wieder, Maler Daniel halt, wie auch immer. Daniel winkt dann irgendwann ab in dieser fruchtlosen Diskussion und sagt, brauchen gar keinen Dialing-Computer, ne? Wir können das Gate auch manuell wählen. Und drehen. Wir brauchen aber eine Power Source. Wie sieht's denn hier mit dem Malp aus? Und Daniel, Daniel, hier Mitchell macht da noch den Witz, das kennen wir ja auch, von der Zerstörerin der Welten, ne, weil er sagt, hier, Seegras, das ist doch dieses
Zeug.
Ja, das ist eine Anspielung auf diese Folge. Und Mitchell, Daniel winkt da aber ab. Und man hofft auf jeden Fall, dass es nicht so weit kommt. Und Daniel guckt auf die Uhr, ja, unter 6 Stunden dauert's noch und war da auf jeden Fall begeistert und sagte, ja komm, da haben wir doch Zeit, auf diese Party zu gehen. Und Mitchell, nein, wir bleiben jetzt hier, behalten uns unauffällig. Und mit ein bisschen Glück merken die Leute nicht mal, dass wir da gewesen sind. Und dann sehen wir das Pärchen, was sich vorhin von der Party entfernt hat, die in diesen Fake-Gate-Room reingucken kommen und dann ein bisschen rumknutschen. Die Frau heißt Variana, wird gespielt von Danielle Cremeniuk. Einmal 4400, einmal Smallville, einmal Kyle XY, 12-mal Supernatural. Aber das kann nicht sein. Einmal, zweimal. Ich habe irgendwo vertippt. Einmal Arrow, 27 Rollen in Summe. Und der Kollege mit dem so rumknutscht, der Charakter heißt Heron, wird gespielt von Brent C.S. O'Connor. Einmal 4400, einmal Smallville. Ein Tow-Truck Driver in Akte X jenseits der Wahrheit, einmal Bionic Woman und nur 7 Rollen. Und die beiden gucken dann aber auch und sehen die Leutchen da ums Gate, um das DHD rumstehen. Und Mitchell, ja, komm hier, wir kommen in Frieden. Also, so wie im schlechten Sci-Fi. Aber die Frau sieht sie und fängt direkt an zu schreien und rennt und der Typ dann hinten dran. Ja, ne, Wala will dann auch irgendwie mit. Aber es sind nur Tialk und Mitchell, die beiden verfolgen und Wala dann irgendwie mit Schmuck. Ja, warum dürfen die denn auf die Party? Was ja? Nee, also sie bezieht sich auf Tialk und Mitchell. Wobei sie natürlich recht hat, ne? Warum dürfen die beiden auf die Party? Also den beiden hinterher zu laufen, ist schon selten dumm. Ne? Weil es kommt nämlich dazu, wo es zu kommen muss. Ne? Man landet in dieser Haupthalle. Und da stehen dann plötzlich das halbe SG-1-Team und ein Haufen Leute, die dort zu Gast sind. Man starrt sich irgendwie an und eine andere Frau, Sylvana, Haley Beauchamp, einmal Deadzone, einmal Smallville, einmal Kyle XY, einmal SGU, einmal The Flash, 17 Rollen. Genau, wir sind jetzt bei Star Wars, ja. Wir sind Rebellen. Das ist eine Imperiumsparty. Das
stimmt, ja. Ein
paar Security-Leute greifen direkt nach ihren Waffen. Die Waffen, wusste die IMDb, sind Berettas und Scorpion Submachine Guns. Mitchell noch so, nein, aber man beginnt dann schon zu feuern. Die Zivilisten auseinander und Tiago Mitchell hinter ein paar Säulen. Bisschen Feuerfight und hast du nicht gesehen. Und einer der Wächter kommt hinter Tiag irgendwie dran, will ihn gerade erschießen, aber Mitchell schießt ihm dann ins Knie, ins Bein. Ne, sieht dann einen anderen Wächter, der da irgendwie seine Waffe gerade nachlädt. Und Mitchell dann, hier komm, lass die Waffe fallen. Tiag dann auch, hat direkt 2 P90s in der Hand und Ja, ne, hat sich den, ne Quatsch, eine Pinanti und der hat sich die Maschinengewehr geholt, was der Angeschossene irgendwie verloren hat. Ja, also wieder so Overkill-mäßig. Der Typ, der gerade nachladen will, lässt seine Waffe dann auch fallen. Wir sehen einen anderen Wächter, der auf einem Balkon oben steht, der sich direkt hinter eine Säule zurückzieht. Der Charakter heißt J.M. Saran. Wird gespielt von Alistair Abel, Synchro für Trunks in DBZ, einmal Smallville, einmal Supernatural, einmal The Flash. Detective Noyce in Minority Report hat da gespielt, einmal in Arrow. Insgesamt 187 Rollen, aber fast das meiste Synchro. Also der hat nicht viel geschauspielert, der hat einfach nur Synchro und ganz, ganz wenig. Ja, auf jeden Fall Mitchell dann in die Menge. Hier, komm, alle auf den Boden legen, hast du nicht gesehen, das gilt für alle. Ja, die Leute gehen so langsam zu Boden. Achso, hier hatte ich noch was. Die Waffe, die der Kollege hier, der JM hat, ist eine COP 357er Derringer, was man so alles bei IMDb findet. Ne, und ja, Mitchell findet dann auch noch zwei Leutchen unter dem Tisch. Also da ist so eine Tischdecke drauf. Das heißt, man sieht sie nicht so. Hier, komm, ihr beiden da. Und dann kommt das Pärchen, was vorhin knutschenderweise im Gate Room stand, heraus. Und sie schreit direkt, na, hier, komm. Aufhören zu schreien, raus da, raus da. Und wir tun keinem weh, ne? Aber hier seid mal ruhig, seid leise auf dem Boden, bis wir das mal hier irgendwie rausfinden. Und ja, Daniel und Wada kommen dann rein und ja, was ist denn hier passiert? Ja, kleines Missverständnis. Und Daniel, gut, naja, kann ich sehen. Wada muss direkt nochmal in die Kerbe reinschlagen. Ja, wäre vielleicht einfacher gewesen, sich einfach als Partygäste unter die Party zu mischen. Und ja, komm, sie dachten, wir wären Rebellen. Ja, was meint das denn? Und keine Ahnung. Konnten bis jetzt noch nicht so viel fragen. Ja, Vala blickt sich dann um. Warum sind denn die Türen alle verschlossen? Das ist während dem Feuergefecht passiert. Da ist eine Vitrine zersprungen, zerschossen worden. Und dann gab es halt nun, ja, wie man das so in so schlechten Filmen kennt. Ne? Also, ich habe noch nie von einem richtigen Museum gehört, wo dann plötzlich irgendwelche Wände runterfallen und Gitter und hast du nicht gesehen. Ist aber in dem Fall so, man ist dann irgendwie eingeschlossen und ja, Mitchell wendet sich dann weiter, die soll mal gucken, was er da irgendwie rauskriegt. Ja, dann steht einer von diesen förmlich gekleideten Leutchen auf und sagt dann, ja, hier, entschuldigt mich, sagt dieser Chancellor, wird gespielt von Sean Allen, einmal Highlander, einmal Act X, einmal Outer Limits, einmal Viper, einmal Sentinel, insgesamt nur 41 Rollen und ja, man dreht sich mit gezogenen Waffen zu ihm um und er so, nein, hier, nicht schießen, dann steh nicht auf und ja, hier, komm, ich bin doch derjenige, den ihr wollt, ne, lasst die anderen doch gehen und Mitchell, nee, ist nicht derjenige, den wir wollen. Vala hat mittlerweile irgendwie so eine Elektrikbox gefunden, schließt da ihren Laptop dran an. Ja, der Viceroy und die anderen Chancellor sind ja alle entkommen, sagt der Typ und ich bin das, was übrig ist, ne, und ja, behaltet doch mich. Lass die anderen frei und Mitchell versucht ihn zu unterbrechen. Aber der Typ will, ja, ich weiß, ihr wollt uns auf unsere Knie bringen und euch dann selber zu Helden machen und ja, dass die Leute euch dann folgen und dann gegen uns aufstehen und aber hier irgendwie Zivilisten zu verletzen, das bringt euch doch nirgendwo hin. Daniel versucht es dann nochmal, ja, tut mir leid, guter Mann, aber nur ne, wird schwer sein, das zu glauben, aber wir sind keine Rebellen. Wir sind Explorers und der Typ so, hä? Ja, von einem anderen Planeten, ne? Ein ganz anderes Star System. Und der Typ so, hä? Was? Anderer Planet? Und ja, hier der Ring da hinten, ne? Stargate, interplanetarischer Transporter. Und der Chancellor seufzt so ein bisschen und sagt, ja, okay, ihr wollt mir nicht erzählen, was, ihr wollt mir nicht erzählen, was ihr hier für Bedingungen stellt. Und ja, aber ne, bitte hier tut doch nicht irgendwelchen Leuten weh. Und dann hören wir eine Stimme über ein Radio, was einem der Wächter gehört, die auf dem Boden liegen, von einem Lord. Wird gespielt von Richard Seemann, den sehen wir auch gleich. Einmal Psi-Faktor, einmal Mission Erde, einmal Dead Zone. Einmal taucht ein SGR auf, 120 Rollen, der Rest davon aber völlig unbekannt. Ja, ne, er stellt sich mal vor, das ist hier Lord Malay und ich bin Mitglied des Security Council Security Details und ich möchte mit demjenigen sprechen, der die Leitung hat und ja, ne, so, Daniel nimmt dann das angebotene Funkgerät und redet dann ins Mikro und sagt, ja, hier, hello. Der Chancellor wird derweil gebeten, mit Gesten sich wieder hinzulegen. Das tut er dann auch. Und ja, wir sehen außerhalb des Museums diesen Lords dann auch. Wir haben, ja, ich bin hier, wir haben den Senior Negotiator auf dem Weg. Und ja, ne, bis dahin, lasst mich doch wissen, wenn ich irgendwas für euch tun kann. Und Daniel, also ist wie üblich, ne, Funkgespräch. Ne, wir sehen beide Enden. Wir sehen dann Daniel wieder, ne, wir brauchen nichts. Und der Lutz auch nur, hey, bitte was? Ja, hier ist nur Misunderstanding, ne, wir sind keine Rebellen. Und ja, dann lass doch mal die Geiseln frei. Und Vala dann, Quatsch, Daniel sich dann an seine Teamkollegen. Ja, ist keine schlechte Idee, aber Vala wiegelt direkt ab. Und Daniel, wieso? Ja, ne, also egal, was wir zu denen sagen, sie glauben, dass wir Rebellen sind. Wir haben einen Security-Menschen angeschossen, wir haben Geiseln genommen, wenn wir diese Leute gehen lassen, dann kommen die hier rein und töten uns. Mitchell hat dieselben Bedenken und ja, Daniel dann noch, so man hat keinen ersten Kontakt mit irgendwelchen Leuten und der Mitchell, ja, ist aber halt so passiert, wir müssen sie jetzt irgendwie noch 5,5 Stunden irgendwie hier stallen und ja, dann geht's zurück Richtung Heimat. Und diese Leute können dann glauben, was sie wollen. Und keiner wird verletzt. Und hier steht das, ne, wäre wohl das Beste, was man hier tun könnte. Ja, ne, denn ja, hier aber, ihr wisst, wie gefährlich das ist, ne, fremde Kultur. Wir haben ja überhaupt kein Wissen. Wir wissen nicht, wie sie mit so solchen Situationen umgehen. Wir wissen nicht, ob sie diese 6 Stunden abwarten. Ja, sobald wir hier irgendwie so tun, als wären wir Kidnapper, dann gibt's kein Zeug mehr. Ne, und wenn wir irgendwie doch gefasst werden, dann sind wir wohl dran. Und ja, wir haben keine Chance, wir haben keine Wahl, sagt Mitchell. Na, die Leute werden uns nicht glauben, wenn wir sagen, wir sind hier friedliche Aliens, hier einfach nur mal sich umschauen wollten. Und Daniel seufzt, gibt sich dann einen Ruck und sagt dann, sagt, ich kann sie jetzt noch nicht freilassen. Und Lords, ja, aber wenn das hier ein Missverständnis ist, ne, dann solltet ihr sie jetzt freilassen. Nee, hier, hört mal zu, hier, sagt Daniel, einer von euren Leuten ist verletzt. Ihr könntet mal medizinisches Personal vorbeischicken. Ja, Lords besteht, sagt dann, geht dann auf das offensichtlich ein. Ihr habt das Museum abgeriegelt, wie sollen wir denn reinkommen? Und ja, dann.
Als Katzen. Wie sollen wir kommen?
Genau, dann sehen wir dann einen Raum, wo gerade das Gitter durchgeschnitten ist und an der Stelle geht es dann weiter.
Genau. Genau, da sieht man so die, oder Sanitäter oder wer auch immer das ist, den Flur entlang mit dem Verletzten, der da ist, auch. Daniel meint an die Ärzte, ne, wir haben es geschafft, jetzt die Blutung zu stoppen, aber machen Sie mal hin hier, ne, also die, bringen Sie den mal hier schnellstmöglich weg. Dieser zweite Sanitäter berührt dann Daniel so auf der, an der Brust mit so einem Gerät und dann sieht man so eine elektrische Entladung, also das ist sowieso ein Betäubungsgerät, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, sowas. Taser.
Taser, ja.
Ein Taser, ein klein, die INDB wusste nichts dafür, wer dieser Medic ist, keine Ahnung,
ja. Hat dann so nichts gefunden. Ist ja, kann ich immer alles wissen, genau. Daniel hat da Schmerzen, bricht zusammen und der Sanitäter hält ihn da fest, zieht seine Waffe aus der medizinischen Tasche, zielt dann auf Waller und Mitchell, ja, nimmt dann die P90 und zielt auf den Sanitäter und meine, lass ihn doch gehen und Daniel zieht die Grimasse leicht, ist wieder am Start langsam, weil er kniet neben Daniel und überprüft seinen Puls. Und Mitchell meint so, Jackson, ja, ihm geht's gut, meint Waller. Und ja, Mitchell schleppt mittlerweile dann den gefesselten Sanitäter, in Anführungszeichen Sanitäter, ne, zu der Menge da auf dem Boden und schreit dann dabei gleichzeitig ins Radio, dass ihr doch völlig irre seid da draußen oder einfach nur dumm. Also, dass ihr scheint ja nichts über Geiselverhandlungen zu wissen. Ne? Also, so ist es keine Möglichkeit, irgendwie Vertrauen zu gewinnen. Und außerhalb des Museums kommt dann hier ein neuer Typ an den Start, der heißt Quartus.
Genau, zu Quartus zwei Sachen, wird gespielt von Ron Canada, einmal TNG, einmal Babylon 5, einmal DS9, Gabriel Jones in Agent Nick Fury, Einsatz in Berlin, einmal Voyager, einmal Akte X, Admiral Tucker in D'Orville, dreimal taucht er da auf, 156 Rollen. Und Quartus ist ein, ist der Name eines, Warte, hier habe ich noch das Main Software Tool to use. Achso, es gibt eine Software, die Quartus heißt, die benutzt wird, um Chips zu programmieren. Und zwar ist das lustigerweise, sind diese Chips viel Programmable Gate Arrays, also Gate ist ja eh schon mal lustig, aber das ist eine Anspielung, die haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht gehört, sondern erst an dieser Stelle. Wir haben innerhalb der Serie ja schon mal gehört, dass diese Leutchen, die Antika ja früher Alterana heißen, und Altera ist der Hersteller dieser Quartus-Chips, dieser Quartus-Software.
Okay. Der kündigt jetzt an hier, ich bin der Quartus, ich habe hier das Kommando jetzt über die Operation, ja, übernommen, also ist wahrscheinlich so Special Team, was anrückt, wie man es auch in anderen Actionfilmen so kennt, wo dann die halt eingeflogen oder wie auch immer hingebracht werden. In der Museumshalle, Mitchell geht jetzt zu Daniel und meint ins Radio dann hier, wir haben hier ihre Leute und da haben wir einen, der Hilfe braucht und wir sind schon bereit, den gehen zu lassen, außerhalb des Museums Quartus überfunken, also da ist schon Nacht geworden. Ja, sagt jetzt, dass er der Chefverhandlungsbeauftragte hier, Bundessicherheitsrat, okay, wie so deutsche Behörde, ist und verspricht eben alles zu machen und die Forderungen zu erfüllen, um eben die Geiseln zu befreien. Also ich stand in der deutschen Synchro, war das so ein bisschen, klang das so wie so eine auswendig gelernte Zeile von ihm aus seinem Geiselbefreiungshandbuch wahrscheinlich. Also es klang jetzt nicht irgendwie, dass er das auch meint. Und Mitchell meint, naja, da schauen wir mal, das ist lustig, ne? Das hat der letzte Kai ja auch gesagt, also ist sichtlich skeptisch. Und Quartus meint, ja, wir können ja an vieles arbeiten, außer eben eine der Geiseln stirbt, ne? Dann ist erstmal Essig mit verhandeln. Und ja, probieren Sie keine dummen Stunts, wir wollen niemandem wehtun, meint Mitchell. Und Quartus, na gut, wenn sich das ändert, solltest du wissen, dass es hier keinen Kommen gibt, ne? Wir haben es hier komplett tutu umzingelt. Und ja, Mitchell und T-Rex sind dann da und Walla kommt auch, hey Mitchell, und Daniel wacht dann auf und ja, alles okay, meint Mitchell und Waller, ja, sie haben nicht gesäppt. Daniel setzt dann die Brille wieder auf und oh, okay, ja, was ist denn überhaupt passiert? Ja, Mitchell hilft ihm beim Aufstehen und meint, dass der Verhandlungsführer jetzt irgendwie der echte da ist und er will auch wissen, was jetzt unsere Forderungen hier sind und Daniel, ja, hat da irgendwelche Ideen? Mitchell, ja, dann Jet nach Algerien oder was? Und Waller fragt eben, ja, können wir nicht ein echtes DHD verlangen? Und Daniel sagt, ja, nee, das, also die Forderungen müssen schon Sinn ergeben. Also irgendwas, was jetzt diese Rebellen das auch fordern würden. Ja, und auf dieses Stichwort sozusagen meldet sich so ein Mann aus der Menge und der wird sich gleich als Cicero entpuppen.
Genau, wird gespielt von Joshua Malina, 91 Rollen, aber da war überhaupt nichts bei, was mir irgendwas sagte.
Naja. Kam das Gesicht irgendwie bekannt vor, aber ich wüsste es auch nicht, woher. Vielleicht auch nur aus der Abfolge, das kann man ja immer manchmal nicht so gut nachkonstruieren. Und der sagt, ne, hier, ja, also sehr interessiert, aber seid ihr wirklich hier aus dem Ring gekommen? Und Daniel, jawollo. Also es ist doch so ein Portal zu einer anderen Welt, oder? Und Mitchell, ja, ha, also ich würde dir auch gerne zeigen, wie es funktioniert, aber ne, erstmal müssen wir diese Nummer zum Laufen kriegen. Und Cicero, ja, du willst deine Freunde befreien. Und Mitchell so, hä, wie, wo, was? Naja, die Forderung, meint Cicero, ne? Also wenn ihr euch hier schon als Rebellen ausgeben wollt, dann müsst ihr, also in normaler Weise das Erste, was da wohl gefordert wird in diesen Situationen, ist, dass man irgendwie inhaftierte Landsleute befreit, ne? Also soll ja hier bei dieser RAF Landshut und Flugzeug sagen ja auch, glaube ich, meistens so. Ist generell bei diesen Entführungsterror-Dingern oft so. Ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber bin jetzt kein Terror-Experte, aber öfter, als es nicht zu fordern. Und dieses Silvana meint, ja, sprich nicht mit denen. Und Cicero, nee, ist schon okay. Und Mitchell und Daniel Waller stehen dann auf vor Cicero und fragen eben nach dessen Namen. Und dann sagt er auch, hier, ich bin der Cicero. Ich bin Forscher im Museum. Und ja, ich glaube euch. Mitchell hätte dann die Idee, ne, kannst du das nicht auch den Leuten da draußen über die Funke sagen? Und Cicero meint, habe ich schon versucht, ne? Also irgendwie jahrelang habe ich das ja auch hier vermutet, habe Dutzende von Papieren irgendwie veröffentlicht, ein Buch habe ich auch geschrieben, ne? Also, aber ja, niemand hört mir zu. Meine Kollegen halten mich für einen Witz. Also ist er quasi der Daniel Jackson dieses Planeten sozusagen. Und weil er meinte, ja, Daniel, hast einen verwandten Geist gefunden. Also spielt er auch ein bisschen drauf an. Daniel meint ja, auf meinem Planeten, auf den meisten Planeten, ja, zusammen, da hat man so einen Ring halt gefunden und das mit so einem DHD, so eine Art Wahlgerät und ähnlich wie das hier, was ihr in der Ausstellung habt, aber ich habe da meine Frage, ne, wo ist denn das Echte? Und Cicero meint so, ja, wir haben da schon Fragmente zwar von gefunden, aber das hier im Pyramidenraum, das ist so eine Rekonstruktion aus einigen Diagrammen, die wir irgendwie auch gefunden haben und Mitchell sagt, naja, okay, das, jetzt wissen wir, dass wir deshalb hier auch feststecken. Und weil er meint, nun, also wenn eines der Fragmente die Energiequelle ist und Mitchell meint, Cicero, steh mal auf, ja, sie müssen uns mal hier in das Labor bringen und Claro, ja, Daniel, warte mal eine Sekunde hier, ich brauche zuerst irgendwie für die Rebellen noch irgendwie so eine Grundierung, okay, ich glaube, das ist falsch übersetzt, wahrscheinlich eine Idee oder so. Wir gehen dann wieder raus, Quartus ist da in, mit mehreren Leuten in so einem Raum da irgendwie und es gibt so praktisch, wie es bei diesen Entführungen oder so ist, wenn man dann da reingehst oder wie, kriegst du dann so eine Blaupause vom Museum an der Wand, Kommunikationsgeräte und ja, Quartus hört dann Daniel im Radio, der sich meldet, ne, und meint, und nachdem sie befreit wurden, also spielt dann auf diese Forderung an, mit Freunde befreit, möchten wir, dass der Vizekönig hier ein Referendum über die Auflösung seiner Regierung einberuft und schließlich möchten wir da auch noch eine öffentliche Erklärung abgeben. Daniel liest, also wir sehen es von so einem Notizblock irgendwie ab. Ja, und Gaynor-Sender hier ums Volk, Nation, der Stolz der Nation, da wollen wir zu sprechen. Und Quartus sagt, also, kannst du knicken, völlig inakzeptabel. Und Daniel, na, sorry? Naja, glauben Sie mir hier, also dass, dass es für uns beide gut endet, aber führen Sie, wett? Aber wie Sie aus früheren, ach so, versuchen, wissen eben des politischen Terrorismus, da würde selbst der Vizekönig lieber die Geiseln opfern, bevor er sich da irgendwie den Forderungen beugt. Okay, also voll die Hardliner da. Und ja, im Museum ist Daniel frustriert und dreht sich zu Trialk und sagt dann, erinnere mich daran, Cicero, für diese wunderbaren Infos zu danken. Also hat jetzt erstmal wenig gebracht, aber immerhin authentisch. So viel vielleicht, ne, kann man sagen. Und das Radio sagt er dann, ja, wie wäre es mit einer Befreiung irgendwie der inhaftierten Rebellen? Und Quartus meint dann, ja, das wird eine Zeit schon benötigen. Und Daniel, ja, okay, ja, also wir erkennen das mal an und also wir nehmen Zeit, ne? Ihr nehmt euch da Zeit, die ihr braucht, ne? Also ist ja auch sehr unüblich für so eine Entführung, das macht ja, ihr habt alle Zeit der Welt, um die Forderung zu erfüllen, das ist ja eher immer mit so einem Zeitdruck verbunden. Und ja, ja, machen sie mal und ja, macht, leitet es an die richtigen Kanäle, ne? Sprecht mit denen, denen ihr sprechen müsst, wir haben es gar nicht eilig, ne? Alles easy. Und Quartus, weil dann, ich bin sicher, die Geiseln würden dem widersprechen. Ja, in der Main Hall des Museums, Daniel meint dann, ja, okay, dann wir werden also ihnen denen auch nicht wehtun. Und er wendet sich zu Tialk. Und Daniel meint dann, oder täuscht vor, bedrohlich zu sein. Ne? Es sei denn, du wirst da irgendwas versuchen. Und in dem Fall machen wir da auch was. Und Tialk verdreht die Augen. Und ja, es ist ein bisschen dieses Geschauspielerte in die Funke irgendwie so, ja, was Daniel da versucht, oder? Ich weiß auch nicht, warum er es macht, aber okay. Ja, Quartus meint dann ins Radio, na gut, ich guck mal, was ich machen kann. Und er bekommt dann so nebenbei eine Nachricht und von dem Lourdes meint dann, ja, wir haben hier einen Mann auf einem Hilfskanal. Er behauptet, im Museum zu sein und sagt, er ist irgendwie ein Wachmann. Und der Quartus ändert dann die Frequenz und meint, ja, mit wem spreche ich denn jetzt hier überhaupt? Ja, dann gehen wir jetzt wieder zurück ins Museum und sehen den Mann, der da irgendwie die Konfrontation miterlebt hat und der heißt wohl JM. Krasser Name. Und er stellt sich auch vorne hier, Seran JM, Sir, und er zieht da seine Waffe und guckt so um die Ecke. Nachtwächter zweiter Klasse. Das klingt sowieso, ja, ich fahre jetzt zweite Klasse Zug. Und Quartus so, okay, sind Sie gerade im Museum? Ja, Sir. Ja, und dann, okay, wie sind Sie denn dem Angriff entkommen? Ich war nicht da, hab gerade meine Runde gemacht und da kam ich dann dahin und da war der Kampf schon zu Ende und da konnte ich auch nichts machen. Also, ja, und Quartus so, okay, kein Grund, sich zu entschuldigen, ne? Also sie, also sich hier nicht zu, also sich da einzumischen wäre ein Fehler gewesen. Also haben sie jetzt hier so der Billo John McClane Version, Fragezeichen. Im Flur dann des Museums macht dieser Typ sich dann auf den Weg so ganz übertrieben vorsichtig, guckt so immer rum, also so, keine Ahnung, so Splinter Cell-mäßig fast schon, und meinte dann so, ja, ich wollte immer mal hier der Garde des Rates dienen, ne, aber hab da ein paar Fehler als in der Kindheit gemacht und irgendwie, ja, hat das dann nicht so karrieremäßig geklappt. Also, das war auch so ein typischer Trope irgendwie. Und der Quartus, ja, hören Sie mal hier zu. Und Jane meinte, ja, ich bin ja seit 10 Jahren Wache in dem Museum, ne, ich kenne das hier wie meine Westentasche. Und der Quartus meinte, ja, hier, wir haben hier einen kompletten Satz von Schaltplänen und alles, keine Sorge. Also wirkt so, als ob er den jetzt doch gar nicht so einbeziehen will oder sich es noch mal anders überlegt hat, weil er jetzt ahnt, wie dieser Typ tickt oder so, hatte ich jedenfalls das Gefühl. Und Jay meint, naja, ich bin mir sicher, dass du dich da auskennst vielleicht, aber ich bin ja hier wirklich gerade vor Ort und kann hier deine Ohren und Augen sein. Und naja, also weißt du, was die beste Hilfe wäre, sagt Quartus, ja, steh bereit, Sir, hier und dies, das. Ja, finde mal einen sicheren Ort und bleib da, bis das Ganze vorbei ist. Also er will diese Augen und Ohren sozusagen jetzt nicht wirklich nutzen. Und ja, wie, ja, nun, was macht ihr denn dann? Und ja, der meint dann, ja, keine Sorge, mach dir keine Sorge, Wachmann, ja, unser Plan bezieht sich, also dich nicht mit ein, nicht mit ein, drum, also steh uns nicht im Weg, also das ist, ja, nicht so John McClane-isch. Und der JM ein bisschen so, okay, ja, JM out, schaltet das Radio aus und ja, bleibt er erstmal stehen, als er etwas realisiert und für sich selbst, oder meint er dann, ja, unsere Radios müssen kompromittiert worden sein, und ja, tut dann so, als ob er sich zurückzieht, hebt die Waffe und läuft dann da so rum. Jetzt sind wir mit Cicero in diesem Labor angekommen im Museum, ist ein bisschen klein und überladen, die ganze Sache. Er zieht seine Kiste aus dem Regal und spricht mit Mitchell und Waller und ja, sie haben da Gegenstände nach einer Stromquelle für das DHG mittlerweile durchsucht und Cicero meint, dass eben dieser Versuch des Vizekönigs das mit, also Regierungsrat da vom Himmelskreis zu trennen, ist umstritten, aber die Mehrheit der Menschen ist da irgendwie auf seiner Seite und Mitchell meint, haltet durch, ne? Also sie denken, wir sind irgendwie so eine religiöse Sekte oder was. Ja, Wollo meint Cicero, die Rebellen werden da irgendwie jeden Tag wohl stärker, leider hätten sie keinen schlechteren Zeitpunkt für dieses Nummer entscheiden können und ja, wieso das? Naja, sie hatten eine Reihe von Erfolgen gegen den Rat und seine Mitglieder und der Vizekönig braucht jetzt halt gerade so einen Sieg, um eben seine Macht zu zeigen. Wenn dies hier schlecht gehandhabt wird, könnte das ein blutiges Durcheinander geben, also ist da gerade politisch einiges im akuten Argen. Und Mitchell ist ein bisschen frustriert und meint, naja, ich werde das positive Denken beibehalten, Cicero. Noch was? Und weil er so, nö. Und Cicero weiter, ja, mein Mitarbeiter hier hat ein Archiv auf der anderen Seite des Gebäudes und da können wir doch alle Stücke, die wir gefunden haben, mal uns begutachten, ne, haben wir da irgendwie wohl gelagert. Und Mitchell meint dann, naja, führ uns doch mal da hinne. In der Main Hall sehen wir die Geiseln da rum, sitzen auf dem Boden und Daniel schaut ein bisschen ungeduldig auf die Uhr, Tjalk läuft da Patrouille und eine Frau sitzt neben dem Paar, die diese Party da, na, wo diese, also von Anfang an halt, und diese Silvana meint, ne, was habt ihr denn da auf dem Flur gemacht? Und die Frau so, was? Na, im Flur hier, bevor der Schrein rausgekommen seid, was war da los? Naja, wir haben uns so einige Exponate angeschaut und die Silvana, das Museum ist doch geschlossen. Uns wurde gesagt, dass außerhalb der Lobby, da ist alles tabu. Und ja, waren da halt. Und Silvana, hat sie dich geküsst? Und diese hier und da, nehme ich, nee, nö. Und Silvana zu der anderen Frau, ja, hast du das oder wie? Und ja, die ganze Nacht habe ich kaum mit ihm gesprochen. Also ich dachte nicht mehr, dass du interessiert bist. Also da, ja.
Nee, andersrum. Du hast die ganze Nacht nicht mit ihm gesprochen.
Silvana schreit fast, ja, was machst du immer, ne? Warum musst du immer versuchen, alles zu nehmen, was mir gehört und zu versuchen, es zu deinem eigenen zu machen? Also, okay, sie findet Sklaverei gut, sagt sie damit, aber kriegt es gar nicht mit. So, er gehört kaum dir, und meint die Frau und Silvana, ja, ich hasse dich. Und sie packt da ihre ehemalige Freundin und die ziehen sich an den Haaren. Das ist doch sehr albern. Und Daniel schaut dann an, was zum Teufel macht ihr da? Hört doch mal auf hier mit dem Kämpfen. Und sie hat angefangen, nein, ja, glaub, du hast angefangen, als du den geküsst hast. Ist auch gut, dass der Typ Herrin heißt einfach, okay. Daniel ist da verärgert und frustriert und haltet die Klappe hier, ihr seid Geiseln. Das ist wie im eine echte Bedrohungssituation. Fangt an, euch dementsprechend zu verhalten. Und Silvana, oh bitte, ihr seid keine Rebellen. Ne? Ich war doch nicht taub, ich weiß doch, was ihr gesagt habt, der ganze Raumweise. Ja, ist doch egal, ihr seid Geiseln hier. Wir sind die Entführer, ne? Und wir sind schwer bewaffnet. Es gibt da Regeln. Also es gibt da eine ganze Schule und eine ganze Etikette zu. Silvana hält dann den Mund erstmal und dann macht auch hier so einen ermahnenden Zeigefinger irgendwie und naja, im Flur des Museums führt jetzt eben Cicero, wie angekündigt, Mitchell und Waller durch das Museum. Die letzten beiden benutzen Taschenlampe da, es ist halt dunkel da und ja, künstliches, stabiles Wurmloch, sagt er so, ne, faszinierend. Und Mitchell so, jawollo, ne, verdammt raffiniert, oder? Und die Galaxie ist bevölkert oder was? Gibt es da irgendwie andere Menschen noch auf den anderen vielen Planeten? Und Waller meint ja ein paar Galaxien in der Tat, also da haben wir wieder diese Galaxiennummer, die wir in jeder dritten Folge haben. Dieses Thema irgendwie. Und
also, ne, wir haben zwei. Nee, wobei, ja, okay. die Asgard haben doch auch irgendwie was Eigenes, glaube ich.
Ja, aber es wird ja immer so getan, als ob jeder Planet dann also eine extra Galaxie ist. Ja. Oder was ist ja immer nicht so. Cicero findet es äußerst erstaunlich und Mitchell meint auch, hey, na, also als ihr dieses Tor in der Pyramide gefunden habt, gab es da nicht noch einen Vorrat an fortgeschrittenen Alien-Waffen oder was? Und Cicero fürchtet, dass das nicht so ist. Und Mitchell meint, naja, sowieso nur eine Aufnahme im Dunkeln. Und Waller meint dann, ja, weißt du, also nun, du musst dir das mal hier ansehen. Und sie gehen dann zu einer Vitrine. Genau, und Mitchell sagt dann, ja, ist es das, was ich denke? Also wir sehen da auch so eine Quader-Bombe und weil er meint aber so, nein, es ist eine Quader-Bombe. Und Mitchell, ja, fürs Protokoll, ja, das dachte ich ja auch. Und weil er so, okay, ja, ich bin sicher, ne, also ein bisschen abschätzig. Und ja, sie kommen da näher jetzt, großer goldener Gold-Dingens da mit grüner Kugel im Inneren, diese Bombe. Und weil er meint auch, ja, scheint ganz gut erhalten zu sein. Also wenn es real ist und wenn eben der Quader-Kern da intakt ist, gehe ich mal davon aus, dass das auf jeden Fall mit irgendeinem Sicherheitssystem verbunden ist. Cicero bejaht das, also ist es so ein, wie sagt man, Museumssicherheitsding. Okay, dann können wir es so nicht machen. Und Cicero meint, ja, hier bezieht sich auf so ein, wir sehen so ein Kartenlesegerät am Wand, ne? Also da können ohne so eine Sicherheitskarte nicht drauf zugreifen. Hast du eine davon? Nö, nicht für dieses Exponat. Aber das heißt dann ja, gibt es halt für alle Sachen so verschiedene Karten, dann ist es wie in Star Trek, dass du da so ein Buch im Pad hast und dann hast du 70.000 Pads. Das ist, glaube ich, unpraktisch, aber okay. Mitchell meint dann, enttäuscht, ne, und war dann nun, keine Sorge, hier steht neben der besten Diebin in zwei Galaxien und Cicero schaut auf so, aha, aha. Und weil er, also Cicero schaut halt auf Mitchell, aber nee, nicht hier. Ich meint, weil er, also wenn jemand eine Bombe ohne Sicherheitskarte rausbekommt, dann ich, ne, beobachtet und lernt, Jungs, entfernt dann dass dieses versiegelte Glasgehäuse. Sie knirpst da mit ihren Fingerknöcheln, kniet da vor dieser Vitrine und nieder. Schritt 1, sagt sie, identifizieren das Manipulationsschaltung und versuchen sie zu umgehen und die ist wohl in diesem Glas eingebettet, diese Schaltung und weil er meint, wenn sich dieser Stromkreis als unzugänglich erweist, gehen sie zu Schritt 2, schneiden sie ein großes Schatz, großes Loch, auch gute Bruder, in das Glas und zieht dann so einen Saugnapf heraus aus dem Rucksack und fesselt ihn da ans Glas und Mitchell meint, das trägst du immer zufällig mit dir rum oder was? Was ist denn jetzt? Update? Nein, kein Update. So, und sie verwendet da diesen Kolben, um den Becher auf ein Glas zu saugen und sagt, man muss halt immer bereit sein, den Schatz zu befreien, Cameron. Ja, sie hat da so einen Handschneider, um dieses Glas da mit den Saugdingern da irgendwie kaputt zu machen. Und Mitchell zieht das Glas mit dem Griff da raus. Und Schritt 3 sagt sie, Untersuchung der Basis des Objektes auf dem Druckschalter. Wenn das gefunden wird, umgeht man das. Sie schneidet da irgendwie ein Draht zum Druckschalter durch. Und schließlich greifen wir rein, sagt sie. Und sie beginnt da reinzugreifen. Mitchell packt sie und reißt sie dann weg. Als ein Metallgitter plötzlich von der Decke da schnellt. Und sie sammeln sich dann wieder vor dieser unzugänglichen Bombe. Und Waller meint, alles klar. Entfernung von Schätzen aus einem versiegelten Metallgehäuse. Also jetzt hat sich die Situation nicht unbedingt verbessert. Eher zum Schlechteren geändert. Und Mitchell meint, no. Ja, auf dem Flur stößt dann Jaden den Kopf aus den Vorhängen so und hört da so zu. Und Mitchell meint, ah, du hast es überstürzt. Nee, habe ich nicht. Doch, du hast dich gezeigt und sie überstürzt, meint er zu Waller. Und Jim geht auf die Stimmen zu, erhebt die Pistole. Und Waller meint, das ist ja irgendwie ein außerirdisches Sicherheitssystem, ne? Kenne ich gar nicht sowas, ne? Und die Tatsache ist, dass ich so weit gekommen bin, ist doch beeindruckend. Und ja, Cicero nickt da irgendwie, weil das auch so ähnlich wahrscheinlich sieht. Und Michel sagt, naja, und wie bekommen wir jetzt hier das Ding? Und Cicero meint, oh, und dann kommt JM angeschlichen und zielt mit der Pistole auf sie. Ja, mach das nicht. Wirf deine Waffe auf den Boden und jetzt Michel und Waller schöpfen, also nehmen die P90 und aus dem Westen legen sie auf den Boden. Ja, und hier an den Beinen auch die kleine Waffe und JM, hier stehen nicht nur da, Cicero. Und der so, naja, hier, hol dir die, ach so, richtig, also, ne, James sucht hier Verbündeten, haben dann die Waffen und jetzt komm rüber, okay, ne, und Cicero meint, sie haben versucht mir irgendwie, oder sich eine Schlüsselkarte zu besorgen, ja, habe ich auch gehört, werft sie zu dem Kommunikator und Mitchell versucht ihn dann zu beruhigen und so, okay, entspann dich mal hier, du hast uns erwischt, ne, alles easy unter Kontrolle, ja, ist richtig, ne, das habe ich und ja, legen da alles ab und ja. Mitchell meint dann, hier, du drückst den großen Knopf zum Reden und Jay meint dann mit falscher Tapferkeit so, ja, ich weiß, wie man das benutzt, drück den Knopf und meint, mörderische Rebellen, kommen bitte. Das ist auch, ja, weiß nicht, ob das so die offizielle Anrede bei den Rebellen immer ist, und Daniel meint, wer ist denn da, sprechen? Und Jay meint dann, ja, ich habe beide deine Freunde, lass die Geiseln gehen oder springen sie um. Sorry, meint Daniel, und naja, deine Freunde, hallo, ich habe sie hier bei vorgehaltener Waffe, wenn du die restlichen Geiseln nicht gehen lässt, bring ich sie um. Und Daniel so, wer ist denn da? Also, irgendwie gefühlt 2 Minuten geredet und sich nicht vorgestellt. Ja, wer, ich bin jetzt nicht wichtig. Und Daniel meint, dass er da aber anderer Meinung ist. Und Jay meint, ja, sag's ihm doch mal. Und Mitchell meint so, Jackson, und ja, was ist denn los, Mitchell? Naja, wir haben uns hier eine Art John McClane eingehandelt. Und Daniel so, was, wie, wovon redest denn du? Und Jack so, stirb langsam. Hier steht's übersetzt, stirb hart, auch gut. Und Daniel so, oh. Und Mitchell dann, ja, ein Sicherheitsbeamter hat hier das irgendwie und will handeln. Und was, wie geht's jetzt weiter, fragt Daniel. Und naja, nun, wir beide hier alle, für all die Geiseln, das scheint doch nicht ganz fair zu sein, oder? Und Jam gestikuliert dann, nun, das reicht, ihr schiebt mir die rüber und ja, Jay meint, ja, okay.
Hier noch ganz kurz, diese Die Hard-Geschichte, ne, also John McClane ist natürlich auch Die Hard, hat Tiak ja richtig erkannt, dass Daniel vorhin so ausgetickt ist an dieser Szene mit den beiden Damen, die sich da zanken. Das gibt es auch in Stirb langsam. Das ist daran angelehnt und die Originalfolge hier, also der Originalschnitt war 66 Minuten, was viel zu lang war. Und da gab es halt deutlich mehr mit diesen Damen. Deswegen musste er dann auch so genervt spielen. Also, da gibt es eigentlich mehr Szenen, Vorgeschichte praktisch. Die Damen sich halt öfter in den Haaren liegen, wie in Stirb langsam. Deshalb ist Daniel dann vorhin dann so spontan ja eigentlich für uns ausgetickt.
Ah ja, okay. Okay, du hast die Beweise dafür, dass ich sie habe und jetzt lass die Geiseln gehen und Daniel so, nö. Also, und Jam, hey, du hast mich doch gehört, oder ich werde sie töten. Und Daniel dann so, ja, aber wenn wir die Geiseln freilassen, sind wir ja alle tot. Also, nö, mach mal nicht. Und Jam so, ja, aber. Na, okay, verstehe. Und sieht so, was denn jetzt? Was ist das? Er tritt sich. Naja, sie wissen, wo wir sind. Sie haben wahrscheinlich irgendwie jemanden geschickt, der sie retten soll. Und ja, also sie sind sehr schnell und das gebe ich denen. Und Cicero, ja. Und naja, also ich muss ihnen einen Schritt voraus sein. Ja, also hier kannst du irgendwie mit einer Waffe umgehen. Na, ich habe noch nie eine abgefeuert, meint Cicero. Also kein Ja und kein Nein. Also eher ein Nein. Und Jam, ja, okay, na, klar nicht. Ja, kriegt dann eine Pistole in die Hand gedrückt und okay, also ich werde mich jetzt in den Flur gehen, ne, da die Freunde suchen und ja, du bleibst hier und scheint eine kluge Sache zu sein, mein Cicero, ja, okay. Wenn die irgendwas versuchen, schieß einfach und Cicero so, natürlich, ja, dann ist er um die Ecke und Cicero tut's leid und Mitchell meint, okay, und dann passiert uns öfter und hier, er ist irgendwie Nachwächter, seitdem ich angefangen habe hier zu arbeiten und er hätte dich nicht getötet. Und weil er, ja, das dachte er uns und er meint es nur gut und so. Ja, das tut er sicher, aber wir können ja nicht den draußen rumlaufen lassen. Ja, wir sind gleich wieder da, mein Bitch. Also haben wir jetzt die Waffen wieder bekommen von dem Cicero. Kann ich noch was tun? Nö, bleib einfach mal hier. Also das scheint doch erstmal die sicherste Variante zu sein. Und genau, in einem Museumsflur geht es dann auch weiter. Und der Shayem schaut da mit der Waffe um die Ecke und ja, keine Ahnung. Spielt ein bisschen irgendwie John McClane für Arme.
Genau, weil er auch irgendwie rumzieht und sagt, halt! Und disarm Rebel Dogs, also er probiert hier irgendwie seinen Auftritt, den er später dann machen will, um die anderen Rebellen zu cashen. Ja, wir sehen dann, während er da rumeiert, Mitchell und Vala, die dann schon hinter ihm stehen und ja, er bemerkt sie dann doch irgendwann und ja... Na, war wohl ein Fehler hier, sagt Mitchell dann nochmal. Ne? Hat hinten nicht abgesichert. Und Vala nickt und Jam sinkt schon sich zusammen. In der Main Hall des Museums geht es weiter. Tia kommt dann dazu und sagt, hier, die eine der Geiseln ist eine Krankenschwester. Sie konnte den verwundeten Wachmann verbinden. Gute Nachrichten. Und der Chancellor mischt sich dann auch. Irgendwie, also im Hintergrund so ein bisschen ein, er quatscht mit den anderen Leuten, ja, hier, das sind doch keine Rebellen, ne? Das sind doch nur Diebe, ne? Wenn wir uns alle gegen die auflehnen und ja, Tierk hat dann einen kurzen Geduldsfaden und settet ihm um. Sylvana schreit mal wieder. Ja, Tierk klappt die Set nur wieder zu. Geht dann in die Knie vor denen und sagt dann, ja, hier, bitte Ruhe bewahren. Na, wir werden diese unvorteilhafte Situation schon irgendwie schaukeln. Ja, derweil kehrt man zu Mitchell und Vala und Jam zurück, dem sind mittlerweile die Hände da vorne vorne zusammengebunden. Und ja, was ist mit Cicero passiert? Habt ihr ihn getötet? Nein. Ja, Mitchell guckt sich um, wo ist denn Cicero? Und Vala, keine Ahnung. Was habt ihr mit seinem Körper gemacht? Und ihm geht's gut. Er ist vermutlich am Klo oder so. Und ja, hier, ich könnte nicht für dumm verkaufen. Filthy Rebel Scum. Und wie auch immer, weil da kommt dann auf das eigentliche Thema zurück. Hier, wir müssen in dieses Case rein. Du bist doch hier Wachmann, na, hast eine Access Card und die ist versteckt. Wirklich gut versteckt. Ihr werdet ihn nie finden. Und Vala tastet ihn dann ab und nein, nein. Vala nimmt dann die Karte, zieht sie durch den Card Reader. Und, achso, du musst ja noch deinen Access-Code eingeben, sagt sie dann zu Jam. Und das ist doch ein unbezahlbares Artefakt. Und, also wenn ihr glaubt, ihr könntet das ja einfach stehlen, dann seid ihr doch bekloppt. Ne, also tut immer, was immer ihr wollt mit mir, aber ich werde euch das niemals erzählen. Mitchell, mir ist kein preisliches Artefakt. Wobei, das natürlich ist es das, das ist eine Bombe. Ne, und wir wollen zwar niemandem wehtun, aber... Na, wir brauchen die Power Source, um nach Hause zu kommen. Und je eher wir das tun, na, dann kann jeder gehen. Was sagst du denn? Und nein, ihr müsst mich zuerst töten. Und Vala und Mitchell tauschen Blicke aus. Sie beginnt dann Knöpfe auf der Naquada-Bombe zu drücken. Und Jam, was tut ihr denn hier? Ja, ich aktiviere das Teil. Wieso? Ja, wenn wir es nicht haben können, dann, ne, dann gibt es auch keinen Grund mehr, dass man hier irgendwie alle am Leben lässt. Und Mitchell bestätigt das. Und ja, was glaubst du denn, will er da noch wissen? Wird das ganze Gebäude in die Luft sprengen? Ja, bestimmt noch ein paar Meilen mit dabei, ne? So von wegen, vermutlich sogar ein paar mehr. Ja, ne, alles nur, weil du uns den Code nicht geben wolltest. Das ist aber doof. Und Jamie, ihr seid doch bekloppt und hast du schon mal einen geistig gesunden Rebellen gesehen? Und Jamie, okay, da hast du wohl einen Punkt. Und ja, dann hier bete mal zu welchem Gott auch immer. Und Jamie, ja, okay, ich tu das. Wir sehen nämlich mittlerweile, dass die Bombe irgendwie anfängt zu zählen. Und er gibt dann seinen Code ein und ja, der Cartreader wird grün und das Gitter geht wieder hoch. Na, und ja, Mitchell lobt nochmal Jam, ne? Hast eine gute Wahl gemacht. Und ja, Vala geht dann zur Bombe hin, drückt ein paar Mal drauf an und sagt, ja, das ist aber irgendwie. Und Mitchell, was ist denn? Ich kann es nicht abschalten. Du hast es wirklich angeschaltet. Mitchell, ja, ne, wieso, warum sollst du das tun? Ja, ne, um ne, zu gucken, ob sie funktioniert. Und außer mussten wir das doch überzeugend spielen. Und ja, ne. Ja, was tun wir denn jetzt, will Mitchell wissen. Er hätte doch eh den Unterschied nicht gemerkt, Vala. Und Ja, James, aber also bitte. Natürlich hätte ich das gewusst. Und ach, du wusstest noch nicht mal, dass das eine Bombe ist. Und ja, ich habe es vermutet. Und nein, also hier immer, also diese Folge besteht viel aus diesen doofen, so wegen, ne, du hast doch aber, du hast doch aber, nein, du hast nicht. Also das ist schon ein bisschen nervig. Und ja, hier, guck doch mal in meine Service Logs und hier, halt doch endlich mal die Schnauze. Und ich habe sogar eine Notiz und Mitchell geht da nochmal auf ihn zu und dann hält er auch endlich mal die Klappe und ja, Mitchell will da wissen, hier, wie sieht's denn aus, auf was ist denn der Countdown gespielt? Ja, Hour, Stunde, plus minus ein paar Minuten und ja, im Gate Room geht es dann weiter. Mitchell und JM neben, also tragen diese goldene Box mit der Naquada-Bombe Richtung Gate Room und ja, sagt Vala, beruhigt nochmal Mitchell, sagt so, ja, also bitte, ne, sobald wir hier irgendwie die Verbindung zum das Wurmloch etabliert haben, sollte das die Power Source hier wirklich komplett leeren. Das heißt, es wird nicht explodieren. Und ja, ne, haben wir 50 Minuten, ja, vielleicht noch ein paar mehr. Und ja, hier nimm eher, wir rechnen eher mit weniger. Die Box wird abgesetzt. Wir sehen dann Cicero, der einen, der an der Tür steht und ins Keypad einen Code eintippt. Und dann kommt er nach draußen, wird direkt irgendwie von Wachen umzingelt, die ihm befehlen, auf den Boden sich zu legen. Daniel guckt auf den Laptop, den Vala vorhin angeschlossen hat, an dieses Security Sim. Oh, hier, Tiag, die Tür an der Südseite ist gerade geöffnet. Ja, Tiag guckt dann durch irgendwie so ein paar Gitterstäbe nach draußen und ja, sieht man Cicero halt auf dem Boden liegen. Und Soldaten, die ihn anschreien, ja, bleib da. Und was siehst du denn, will Daniel wissen? Cicero, der ist wohl entkommen. Wobei, ja, escaped ist ja nicht, er ist gegangen. Also er war ja, gefangen. Also ne, vorhin schon, aber jetzt schon lange nicht mehr. Satz, ja. Ja. Und Mitchell, was? Also den haben wir Radio verstanden. Er ist gegangen. Ne, aber warum würde er das überhaupt tun? Und James, ja, der ist euch direkt unter unseren Fingern durchgeschlüpft. Und Mitchell, ey, tut mir leid, der hat mit uns gearbeitet, du Idiot. Wie glaubst du, denn haben wir unsere Waffen wiedergekriegt? Ach, das ist so schade, dass ihr mich anlügen musst. Und Mitchell nochmal an Wahler hier. Was glaubt denn Cicero, was er da tut? Und was Cicero tut, sehen wir. Wir sind nämlich in diesem Command Center da draußen und Cicero unterhält sich mit Quartus. Ja, das klingt bekloppt. Dieser Pyramidenring, das ist eine Verbindung zwischen vielen Welten. Ne? Viele von uns haben das schon länger geglaubt, aber konnten das nicht aktivieren, um das irgendwie zu beweisen. Das sind keine Rebellen. Die wissen überhaupt nichts über uns. Und Quartus, ja, über ihre Forderungen sprechen eine andere Sprache. Das habe ich denen doch alles gesagt. Und Quartus kann es dann glauben. Die brauchen nur ein bisschen Zeit. Ne? Unser Ring ist kaputt. Na, und wobei das auch das erste Mal, dass wir das hören, dass der Ring irgendwie kaputt sein soll. Ja, sobald ihre Freunde realisieren, dass sie hier irgendwie feststecken, werden sie Hilfe senden. Freunde will Quartus wissen, die haben also, da kommen noch mehr. Ja, müssen halt nur ein bisschen Zeit stinden. Und dann habe ich ihnen gesagt, was sie sagen müssen. War vielleicht nicht das Geschickteste. Na, aber bitte hier eine Chance hier mit außerirdischem Leben, mit von anderen Welten zu reden. Das ist auch der größte Tag in der Geschichte unseres Planeten. Herr Quartus glaubt den ganzen Bums nicht. Macht sich irgendwie eher Gedanken, dass da andere Leute kommen. Wobei, ist auch geil. Er glaubt das zum einen nicht, ne? Macht sich aber Sorgen darum, dass die Rebellen Verstärkung durch diesen Ring bekommen.
Ja, das ist, beides
das ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig.
Ja, passt für ihn.
Naja, wir sehen Vala, wie sie an der Bombe arbeitet. Mitchell hält immer noch Jane im Schach und Daniel meldet sich gerade hier. Leute, ich mache mir so langsam ein bisschen Sorgen. Und ja, berichtet Daniel weiter, dieser Quartus-Guy hat auch immer irgendwie jetzt irgendwie so immer sich alle 10 Minuten gemeldet, wie ein Uhrwerk und Mitchell, ja, was? Und ja, und in 20 Minuten, ne? Und die schweigen, macht mir schon Sorgen, wie geht's denn bei euch? Und Mitchell reicht die Frage an Vala weiter und ja, ich hab's vielleicht und ja, Vala ist da immer noch irgendwie dran und ja, sagt Vala, fasst das Ganze mal zusammen. Es gibt eine 70% Chance, dass wenn wir manuell wählen, dass wir da irgendwie eine Verbindung herstellen. Und es gibt eine 50% Chance, dass die Bombe explodieren wird. Und Mitchell rechnet zusammen und sagt 120%. Ja, es gibt noch so einen Bereich, wo beides passiert. Also, ja, Mitchell dann über Radio nochmal hier. Jackson, hast du zugehört? Ja, okay. 100% Chance. Ja, wir sollten irgendwie, hätten jemanden mitbringen sollen, der da weiß, was er tut. Und ja, ich habe es gehört, Daniel Out war da dann im Gate Room so von wegen, ja, hier komm, ich brauche Hilfe, um das Ding anzuwählen. Und ja, zeigt dann auf den Symbol und sagt dann, ja, komm, hier dieses nach ganz nach oben. Im Command Center geht es weiter, Lord, irgendwie an Quartus. Hast du mit dem Viceroy gesprochen? Und ja, der hat alles abgelehnt. Ne? Wir haben das jetzt zu beenden. Im Gate Room wählt man immer noch per Hand. Vier Chevrons sind schon an. Fünfte Chevron geht jetzt an. Ja, JM, irgendwie so viel, was tut das Ding überhaupt? Ist das eine Bombe? Und warum leuchtet das jetzt so? Und ihr aktiviert es, ihr wollt uns alle töten, nicht wahr? Mitchell lässt dann vom Gate ab, nimmt sich eine Rolle von Tape und ja, ihr werdet mich hier nicht ewig festhalten können und ne, und könnt mich auch schon jetzt direkt freilassen und euch selber ergeben, wenn ihr das jetzt nicht tut. Und dann wird JM der Mund zugeklebt und Vala findet das Knorke und Mitchell wundert sich auch, dass ihm das nicht schon früher eingefallen ist. Draußen sammeln sich Special Ops Leute in Richtung Gebäude. Und Tia sieht das irgendwie aus dem Fenster und nee, Daniel Jackson, wir kriegen hier bald Besuch und Daniel über dem Radio, komm, wir müssen jetzt gehen. Und ja, im Gate Room wählt man immer noch ein bisschen, das letzte Chevron schwenkt ein und Mitchell wird zurückgezogen von Vala, ne, das Wurmloch aktiviert sich. Wir sehen Special Forces, die durch die Tür eindringen, durch die Cicero nach draußen gegangen ist und auch durch andere. Und ne, ein paar Soldaten, ja, go, go, go. Und ja, Mitchell wendet sich dann per Radio an Tiag und Jackson, kommt zum Gate, wir haben eine Connection und sie rennen das los. Ja, irgendwie, Daniel wendet sich nochmal an die Geiseln. Hier, Leute, bleibt am besten da unten liegen, ne, bis die Polizei herausgefunden hat, dass ihr nicht die bösen Leute sind. Dann bricht oben das Glasdach ein, da lassen sich jetzt Leute hinab und ja, ist halt immer so ein bisschen actionmäßig, ne? So wegen irgendein Soldat berichtet hier, sie begeben sich in den nördlichen Hallway und das tut Daniel auch, man feuert ab und zu mal auf die Verfolger und ja, dann kommen, sind sie alle beim Gate, aber da stehen dann plötzlich ja, ein paar Soldaten davor, die wohl von hinter dem Gate gekommen sind. Das Team nimmt die Arme hoch und dann kommt auch Quartus dazu. Und ja, JM ist dann auch irgendwie rein und ja, macht sich irgendwie bemerkbar, indem er Geräusche von sich gibt. Quartus nimmt ihm das Ding ab. Und JM, ja, so, sie haben eine Bombe, die wird doch irgendwie gleich losgehen. Und Vala, ja, komm, hier, na, sag mal, relaxing. Nicht die Waffe runter, also wegen hier das Wurmloch anzuwählen, hat jetzt den kompletten Naquadah-Core entleert und James, komm, lieb, glaubt sie nicht, ne? Sind hinterlistig und sie reden in irgendeinem Code miteinander. Und Mitchell wendet sich dann an Quartus, hier, Cicero hat doch bestimmt erzählt, wer wir sind. Und Quartus nimmt dann ein Radio und befiehlt irgendjemand noch an, ne, komm, lass die mal rein und Quartus, er hat uns erzählt, was er glaubt, was ihr seid. Und Cicero sieht das aktive Wurmloch, als er reinkommt und geht fast auf die Knie. Und denkt, ja, komm, wir wollten niemanden wehtun, wir wollen nur nach Hause. Und dieser Ring ist der Mittel der Wahl, das Mittel der Wahl. Na, lass uns doch einfach gehen. Ja, dann macht es zu. Wir, ne, keiner wird irgendwie verletzt. Ich verspreche euch das. Und Quartus, ja, das kann ich nicht erlauben. Und Mitchell, ja, komm, wir wissen, was du hier durchmachst, sind wir alle schon durch gewesen. Es ist, wenn wir zuerst gehört haben, dass es da irgendwie noch andere Welten draußen gibt, bin ich auch total ausgeflippt und ne, wie mächtig sind sie? Was sind ihre Intentionen? Ja, sie könnten auf meine Welt kommen und mich töten. Und ja, ne, es gibt da draußen Rassen und auch Welten, die euch Schaden zufügen würden, ne, aber wir sind keine von denen und ja, ne, könnt schon von Glück sagen, dass ihr uns getroffen habt, bevor ihr dann auf irgendwelche anderen Leute getroffen seid. Und ja, dieser erste Kontakt war jetzt nicht ideal, ne, aber ne, hätte durchaus schlimmer sein können. Ja, und Mitchell ergänzt er nochmal so von wegen, ja, hier komm, ihr wollt ja auch nicht, dass euer erstes interplanetarisches Treffen irgendwie in Gewalt ausbricht und ja, ne, irgendwie macht dann Schritt auf Quartus zu und der hält seine Männer zurück, weil die schon ihre Waffen greifen. Wir sind friedliche Leute. Ne, wir Na, also hier Akte von Aggressionen, ne, da reagieren wir dann doch allergisch drauf. Ja, und ja, ne, also lass uns hier raus und wenn wir uns das nächste Mal begegnen, ne, dann ist das unter eurem Unterkontrolle. Nur so von wegen, ja, wenn ihr das nicht tut, dann wird das anders ausgehen. Und zieht so auch. Und ja, hier kommen unsere, ne, unsere Zukunft liegt da drin und Quartus verfehlt dann seinen Leuten. Ne, nimmt mal die Waffen runter. Mitchell bedankt sich. Zieht dann seinen GDO raus, aktiviert auch das Radio und sagt dann, hier, Colonel Mitchell, SG-1, kommt früh zurück, Iris Code now. Und ja, SG-1 geht durch das Tor. Das schließt sich hinterher wieder typischerweise, obwohl wir kennen ja 38 Minuten ja eigentlich. Na, und JM ist irgendwie immer noch total geflasht. Das ist so wirklich wahr, ne? Alles, was sie gesagt haben, ich kann das kaum glauben. Und ja, keiner wird das auch sonst glauben. Und JM, bitte was? Ja, du bist ein Held, JM Sarah, Night Guard Second Class. Eigentlich hätte er jetzt sagen müssen, Night Guard First Class oder irgendwie sowas. Also, direkt so eine Beförderung dabei. Ja. Und JM, ja, bin ich? Zieht sogar auch, hä? Ja, vier Rebellen haben hier irgendwie Leute, wollten hier irgendwie Leute töten und du hast ihre Pläne durchkreuzt. Du hast sie alle getötet und hast die Geiseln gerettet. Und sieht so, also bitte, ihr könnt das doch nicht irgendwie unter den Teppich klären. Und Quartus dreht sich dann zu Cicero um. Ich könnte auch sagen, dass er alle bis auf eine Geisel gerettet hat. Und Cicero, ich will mit dem Viceroy reden. Und ja, irgendwie geht man dann weg und James steht da immer noch irgendwie total geflasht. Ich bin ein Held. das weiß er auch. Aber es ist so geil, wie er da steht und sagt, ich bin
ein Held. Er kann es selber nicht fassen. Ja.
Ja, genau. Ja, Chai Mountain bei Tag, SGC-Scher Korridor, Landry Lodge da mit Daniel Weller, Mitchell und Tiak rum und Danny berichtet, ne, wir haben es noch zweimal probiert, aber konnten keine Verbindung herstellen. Ne, und ja, Landry, ein Problem mit ihrem Gate, ne, so von wegen könnten da irgendwie dran rumgefummelt haben und ne, weil jemand dran rumgefummelt hat und dann guckt dazu war darüber, hey, ich habe eure Leben gerettet. Wobei, was ist denn daran rumfummeln? Also die hat nur die Energie draufgelegt. Das haben wir schon in x Folgen gesehen. Also das ist jetzt, naja, egal. Ne, Daniel sagt so, nee, glauben wir nicht so. Ne, also das hätte schon funktionieren müssen. Und Tiak vermutet, dass sie das Gate begraben hätten. Und Landry ist da ein bisschen überrascht zu. Hat ihnen ja alles erzählt. Und wir müssen vermutlich ihre eigenen Probleme erstmal regeln, bevor sie sich mit uns auseinandersetzen können. Und man kommt am Kontrollraum an. Und Fade out and credits.
Genau. Das Malotzi hat sich auch nochmal geäußert und meinte, okay, baut die eine meiner Lieblingsfolgen der letzten Staffel war, rangiert diese ganz unten. Dabei fühlte sie sich irgendwie charakterlos an. Dennoch war die Prämisse interessant. Eine Geschichte, die aus einer Idee eben bildete, dass Brad White einmal da einen Teaser hatte, eben mit dieser Museumstour, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ich erinnere mich, wie ich an den Vorsprechen für diese hier saß und einen Schauspieler für die Rolle des Museumskurators hatte, der seine Zeilen mit französischem Akzent lieferte. Was genau ein Außerirdischer mit französischem Akzent gemacht hat, bin ich mir nicht sicher, aber andererseits bin ich mir genauso nicht sicher, warum alle Außerirdischen auf die SG-1 stieß. Englisch sprachen. Oh, richtig. Naja, es waren die Kommunikationssaniten, die alle Gate-Reisenden infizierten, in Anführungszeichen, und es ihnen ermöglichten, sie in der Sprache außerhalb der Welt zu verstehen oder verstanden zu werden. Okay, da höre ich für das erste Mal von. Na gut. Außer die Gould natürlich. Und ja, das hat Jones Malozzi in seinem Blog zu dem Ding geäußert. Und ihr wisst, es ist die letzte Episode der DVD. Deshalb gibt es Specials, es sind 2x11 Minuten Director Series. Andy Mikita über die Episode Daniel D'Aprior, 11 Minuten lang. Da sagte er, dass es Daniel schwer fällt, in der Episode SG-1 zu überzeugen. Diese Kontaktlinsen gereizte Augensache hatten wir ja schon mal erwähnt. Und man sieht dann diese Szene, wie dieser Stunt-Soldat da durch einen Seilzug nach hinten gezogen wird, als eben Daniel seine Macht einsetzt. Mikita hat es gefreut, dass Jack back ist und war auch überrascht, dass Richard Dean Anderson da spontane Textänderungen wollte. Das kannte er so bisher nicht. Und ein Script-Highlight war eben die Liebesszene in Anführungszeichen mit Bakarin und Shanks, mit diesem, wo es dann diesen Light-Effekt gab. Das war wohl auch gar nicht so einfach zu realisieren. Das zweite Special auf der DVD ist mit Gary Jones, also und heißt auch Leben als Techniker. Und da spricht er nochmal davon, also es ist alles sehr sarkastisch und ironisch, was er da so erzählt, aber halt auf Ernst erzählt, dass er da erst Techniken nischen war, so rum, und ich wurde Harriman. Und dann war er irgendwie auf einmal Davis und dann stand da irgendwie Sergeant Norman Davis und ja, dann fragt er halt so die Leute nach ihren Lieblings-Harriman-Szenen, was ja witzig ist, war ja gefühlt in 99% der Episoden, wenn er zu sehen ist, einfach nur da vorne sitzt und sagt, ja, Chef von 1 sagt, und so, ihr kennt das, gibt's ja wirklich nur gefühlt 4 Episoden, wo er mal auch anders zu sehen ist. Und ja, aber er fragt die Leute halt alle unironisch da am Set, so, ne, hier, Lieblingsszenen, und ja, sehr witzig auf jeden Fall. Und er sagt auch, er wollte selber mal in der Serie so Indeed eigentlich sagen, aber ja, ist wohl nicht dazu gekommen. Und er wollte eben seiner Rolle ganz viel Nachdruck verleihen und fragt auch traurig mal nach Fanpost, aber da ist anscheinend nichts angekommen. Ich glaube, einen Brief hat er mal in der Hand gehabt und steigert sich da halt so rein und sagt auch, ja, er selber hat hier in der Episode mit Camelot das Schwert geschwungen und da Backflip und Saltos hingelegt, aber wir wissen alle, dass er das nicht war, und ja, spricht davon, dass er ein Everyman ist. Und Fehler beim manuellen Rauswählen, werden die Chevrons in falscher Reihenfolge aktiviert, links oben, links mittig, links unten, rechts oben, rechts mittig, rechts unten. Okay, dann wird noch als Fehler gesagt, diese Waffen der Leibwächter ähneln sehr stark menschlichen Waffen, auch besitzen sie Radpanzer mit Verbrennungsmotor, wie die Erde sie hat. Eine solche Nähe ist aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen sehr unwahrscheinlich, womit die Vermutung naheliegt, dass die Produzenten nicht extra neue Waffen für die Folge entwickeln wollten. Ja.
Das habe ich ja auch erzählt, okay. Welche Waffen das dann waren. Ja. Ja.
Wieso wissen die Wissenschaftler nicht, dass die Stabwaffen Waffen sind? Sie müssten sich doch intensiv damit beschäftigt haben. Bei Minute 27:08 sieht man die Spiegelung einer Person in einem weißen Shirt in der Vitrine. Wir kommen zum Zitat der Woche. War da was für dich dabei heute?
Mit den Waffen? Ja, die Stabwaffen kommen ja nicht zum Einsatz. Die haben alles ausgestellt, was da ist. Also, ich hatte die Szene mit dem ausrastenden Daniel genommen. Na, also wo die Frauen sich dann ankeifen und wo Daniel dann erstmal erzählt, dass das hier eine Geiselnahme ist und dass es da regnet.
Sehr gut, ich habe auch.
Ansonsten, ja, der Rest war, also hier diese immer so von wegen sich aufspielen und immer gegeneinander, das sollte vermutlich witzig sein, aber irgendwann war es nur noch nervig. Also.
Ich habe auch den Ohr dann zu den Geilen sagt, ja, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden, wenn unsere Forderungen erfüllt werden, so rum, wird niemandem etwas geschehen. Und Tier macht so einen bösen Blick. Und dann denen, ja, außer ihr dreht durch, dann wird es ein Gemetzel geben. Das Übliche. Und Tier guckt dann irgendwie zufrieden darüber. Das war sehr, sehr witzig, ja. Wir kommen zu Fazit. Wer ist da jetzt dran irgendwie?
Ich glaube, ich habe beim letzten Mal angefangen.
Okay, ja. Ist mal eine interessante Episode, ist mal was anderes, fand ich jetzt. Und ja, Action, ich hatte irgendwie actionreiche Erinnerungen, so viel war es, glaube ich, dann doch nicht, weil es eher um diese Verhandlungssachen geht, um Slapstick-Momente. Sonst reg ich mich ja immer auf, dass man dann das Thema, was angeschnitten wird, nicht oder mehr tellt, anstatt showt. Hier ist es eigentlich auch so mit diesen Rebellennummer, aber ich weiß nicht, woran es jetzt genau gelegen hat. Hier hat es mich jetzt gar nicht so gestört wie sonst, weil ich weiß ja halt immer her und her ging, und da hatte ich vielleicht gar nicht Zeit darüber, so mehr Gedanken zu machen, keine Ahnung. Ja, ist halt vielleicht auch wieder so eine Folge, die ein bisschen unglücklich gewählt ist jetzt gegen Ende hin, weil man eigentlich da einen großen Konflikt hat mit Ori. Vielleicht wollte man die auch so zur Auflockung, du weißt es ja immer nicht, ne, reinnehmen, und dann hat sie an diese Stelle gesetzt. Aber erstaunlicherweise hat sie mir eigentlich ja schon gefallen, auch wenn sie vielleicht nicht so von Belang im Gesamtkontext der Staffel 10 ist. Ja, deshalb, ich würde sagen, ja, Daumen so leicht nach oben, also schräg nach oben. Es ist keine sehr gute Folge, aber irgendwie hat sie mich unterhalten, und ich habe da jetzt wenig, was mich gestört hat. Ja, okay, dieses Hysterische mit diesen Frauen, diese Rebellen, das fand ich schon ein bisschen übertrieben, aber kann ja auch solche Leute geben, deshalb weiß ich nicht, ja, das ist ja, ja. Deshalb, mehr kann ich da eigentlich auch nicht zu sagen. Ja. Genau.
Ja, puh. Ja, es ist wieder so eine Lückenfüller-Story. Also, weißt du, gefühlt tauchen die Ori ja gar nicht mehr auf, ne? Also, es passiert nichts.
Das sind Rebellen.
Ja, hier ist mal wieder so, man trifft auf ein neues Volk und man begegnet ihm nie wieder.
Wobei hier ja durchaus was zu machen wäre, ne? Also die sind ja überhaupt nicht rückständig, ne? Die haben elektrisches Licht, also die scheinen ja eine Bevölkerung zu sein, die ähnlich, ja, auf unserem Niveau irgendwie zu sein scheint, ne? Wir haben ja jetzt auch nichts groß kennengelernt, außer Waffentechnik und hast du nicht gesehen. Elektrisches Licht ist auf jeden Fall nicht diese typische mittelalterliche Behausung, die man so sonst immer irgendwo sieht. An der Stelle ist es natürlich auch merkwürdig, dass sie überhaupt die Leute sich so weit entwickeln könnten. Ne, also normalerweise, wenn Goa'uld nicht mehr auf einem Planeten sind, naja, obwohl es das irgendwie schon war, gibt's ja immer eine Begründung dafür eigentlich im Normalfall. Hier kommt so überhaupt nichts raus. Die sind einfach nicht da, die Leute haben sich ganz normal weiterentwickelt, sind auf derselben Technologiestand so ungefähr Radpanzer wie die Menschen. ja, also ne, ist auch schade, dass man die Leute dann nicht mehr sieht. Ja, okay, wenn man jetzt bedenkt, es sind nur noch gefühlt 8 Folgen, ne, mit Film noch 10 oder irgendwie sowas, ne? Viel kommt da nicht mehr, aber ist halt wieder dieses typische, ich sehe was und aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, puh. Ja, man wollte hier gefühlt auf Slapstick machen. Ja, weiß ich nicht. So lustig fand ich es jetzt nicht. Ja, trotzdem habe ich gesagt, absolutes Mittelmaß. Also hier ein Daumen in die Mitte. Da gab es schon deutlich Schlechteres. Gab aber auch schon deutlich Besseres.
Ja. Ja, stimmt. Also es waren viele Slapstick-Momente drin. Gefühlt hat vielleicht die Hälfte maximal funktioniert, aber irgendwie fand ich es doch ganz nett. Also es hat mich jetzt nicht, da hatten wir, glaube ich, schon andere Folgen, wo das witziger sein sollte und gar nicht gezündet hat. Aber ja, irgendwas ist, glaube ich, immer. Genau, wir können mal rüber zur nächsten Woche gucken. Da haben wir eine SGA-Überraschung-Episode, die The Ark heißt. Nicht The Ark of, kommt später, sondern einfach nur die Arche dann auch im Deutschen übersetzt. Und da gibt es einen Lieutenant Colonel Shepard, John Shepard, der in einem Raumschiff sitzt und versucht irgendwie, ja, also man entdeckt eine Weltraumstation und da sind auch Menschen in Stase, Tausende und ja, da will man eben versuchen, die zu schützen vor den Rays, die es anscheinend doch noch gibt. Die Älteren erinnern sich. Ja, schauen wir mal, was das wird und ob für unser Team vielleicht auch mal Technologie abfällt. Könnte ja mal sein, ist selten so.
Unwahrscheinlich.
Es ist unwahrscheinlich, aber vielleicht mal Glück, ich weiß es nicht. Und ja, ansonsten euch einen schönen sonnigen Sonntag. Schreibt uns gerne und 5-Sterne-Bewertung nicht vergessen, auch auf Spotify und Apple könnt ihr gerne wieder da zudanken und uns unterstützen über Kofi. Und ja, ansonsten, ja, bei Geiselnahmen, keine Ahnung, verhaltet euch clever oder macht die gar nicht erst, weil ich habe gehört, die sind rechtswidrig. Anscheinend. Neuerdings. Deshalb, aber okay.
Genau. Und wenn man Bomben aktiviert, dann auch nur, weil man sie aktivieren will.
Genau. Und nicht, um jemandem zu zeigen, dass es wirklich eine Bombe ist. Das ist dann vielleicht nicht in allen Fällen
also schlau. Also vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wie man sie wieder
das kommt erschwerend hinzu. Genau. Grüner, roter, blauer Draht, keine Ahnung. Niemand weiß es. Man kann ja auch anders.
Ja, da hätte man Jack gebraucht. Der hätte dann mit einem Kaugummipapierchen und einem Schnürsenkel.
Ja, selber schuld, ja. Den hat man ja wegbefördert.
Ein Atom-U-Boot da rausgebastelt oder genau, sowas.
So Jack hat man ja leider wegbefördert. Naja, so sitzen sie da und haben den Museumssalat. Ja, dann schaltet nächste Woche wieder rein und wir melden uns dann.
Genau.
Macht's gut. Tschö.
Bis nächste Woche. Ciao.